wir brauchen, wir sehen uns nach mehr von dir. Amen, amen. Liebe Kids, macht es gut, viel Spass. Eure Leitende wartet auf euch. Tschüss. Während da Kinder rausströmen, ihr dürft einfach mal, die mögen, euer Handy zücken. Wir möchten zum Start wieder mal ein Slido zusammen machen. Dann könnt ihr dann den QR-Code scannen und dann solltet ihr gleich drin sein. Wir wollen kurz zwei Fragen zusammen anschauen. Es muss niemand, aber die mögen, lade ich doch herzlich ein, dass wir da etwas Repräsentatives haben. Und die sich schon eingeloggt haben, könnt den QR-Code immer noch weiter scannen. Das Predigtthema von heute ist, die Not ist nahe. Und das ist ein recht breiter Titel. Und schreibt doch einfach mal frei, was euch in Sinn kommt. Wenn du das hörst, Not ist nahe. Was kommt dir in Sinn? Endzeit, Krieg, Barmherzigkeit, Jesus kommt wieder, make a difference, Flüchtlingsströme, Hilflosigkeit, Gaza, Frieden, Armut. Rettung. Sich von Not packen. Hunger. Ukraine. Mission. Jesus ist Sieger. Leid. Kapitalismus. Zusammen sind wir stark. Hey, merci vielmals. Das gibt uns so ein bisschen einen Puls. Gehen wir zur zweiten. Ich verstehe Kirche so, dass wir Familie sind und dass wir auch zu unseren Stärken und zu unseren Schwächen stehen können. Das sind unsere vier Vision-Punkte für unsere Kirche. Wenn du zum ersten Mal da bist, du kannst dich entspannen, dann kannst du das natürlich, musst es auch nicht ausfüllen. Aber für die, die schon ein bisschen länger da sind, das sind unsere vier Vision-Punkte. Und jetzt musst du mal, das eins ist das, was du findest, das sind wir am besten, das zwei am zweitbesten, drei am drittbesten und vier am viertbesten. Es gibt nicht irgendwie, du kannst nicht beschissen, sondern du musst alle vier einfach in eine Reihe folgen. Du musst dich jetzt entscheiden, ganz persönlich, was du findest, wo sind wir stark und welchen Wissenpunkt erleben wir vielleicht manchmal als unseren Schwächsten. Hey, merci vielmals, dass so viel mitgemacht haben. Das ist mega nice. In Gottes Gegenwart, dass wir die erleben. Das hätte ich jetzt wirklich vom Chef aus auch gesagt. Ich glaube, das ist wirklich ein mega Privileg, eine mega Stärke, die wir haben, die letzten Sonntag sind da gewesen, das letzte Wochenende. Wow, ausstreckt nach Gottes Gegenwart. Für das gehen wir. Als echte Freundschaft gelebt wird, das freut mich mega, dass das viel so als positiven Punkt gesehen, als wirklich Freundschaft in dieser Kirche entstehen darf. Und was ein bisschen hinterab hängt, sind Mitmenschen dienen und das Evangelium zu den Menschen bringen. Und ich persönlich bin wirklich mit euch. Ich habe es in eine sehr ähnliche Reihe vollgesteckt. Und das ist doch auch gut, oder? Also, wir haben Stärken und eben auch Sachen, wo wir merken, da haben wir noch Potenzial. Und heute wollen wir eben über einen dritten Punkt reden, mit Menschen dienen. Wir wollen uns ein bisschen mit diesem Punkt befassen. Merci vielmals, Tino. Und ich möchte euch zum Start, möchte ich euch Sonja vorstellen. Sonja lebt in Zürich, sie ist ledig, hat aber ein Kind und verdient rund 6'500 Franken pro Monat. Kennt jemand Sonja? Das ist die Durchschnittsschweizerin, die es gibt. Mit allen Statistiken, wo am meisten Leute leben, sind glaube ich 51%. Wo in der Schweiz leben sie eben weiblich, darum ist Sonja Sonja. Und 6'500 Franken ist so, wenn man alles zusammennimmt. Und vielleicht sieht es bei uns in Pfimi ähnlich aus, aber auch nicht ganz gleich. Ich würde jetzt mal sagen, wir hätten auch, unser Durchschnittspfimmeler ist auch eher geheiratet. Und auch mehr als ein Kind. Oder? Und der Lohn lassen wir mal weg, ist gut. He. Das tun wir jetzt nicht heute behandeln. Und Geld, ich möchte heute Morgen, ja, ich möchte ein bisschen, dass wir einfach in das Thema hineingehen und uns auch ein bisschen herausfördern, ganz persönlich. Ich will niemand hier innen angreifen, aber ich möchte, ich schaue eigentlich gerne auf unsere Kirche, auf unseren Standort hier in Burgdorf und du eben auch gerne so ein bisschen darüber legen, wo sind wir ein bisschen besser und wo haben wir Potenzial. Und etwas, was mir auch auffällt, ich würde jetzt mal behaupten, dass wir in Tendenz eine Kirche sind, die grösstenteils im Mittelstand lebt. Von uns. Wie komme ich auf das? Zwei Sachen, die mir auffallen, ist, wenn wir jeweils mit der Jugi ins Skilager gehen im Winter, das fühlen wir relativ locker, also das ist relativ ausgebucht und da gibt es keine Alternativgruppe, weil es kann ja jeder Ski und Snowboard, also ein Schweizer kann ja Skifahren und Snowboard, oder? Der Mittelstand. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin zweimal in ein Skilager mit Egerkingen, Oberstufe. Das war legendär, sage ich euch. Ich hatte zweimal das Privileg, mit 8 Balkanerfrauen einen Nachmittag zu verbringen. Das ist wirklich, ich habe es geliebt, das war so witzig. Die sind das erste Mal auf den Ski gestanden. Ja, kannst du ja nicht verübeln, oder? Und das war Chaos auf dieser Piste. Aber sehr, sehr witzig. Wirklich. Und dort hat es dann eben, die sind irgendwie ein, zwei Mal auf die Ski, sonst sind die schlitteln. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Und das ist für mich so eine Tendenz, wo ich mir merke, ja, Mittelstand bei uns. Oder auch Menschen mit Migrationshintergrund. Haben wir jetzt nicht übermässig für unsere Kirche. Das ist einfach so ein Spiegel, wo ich merke, ich glaube, mein Herz brennt dafür, dass wir mehr Menschen aus verschiedenen Subkulturen abholen können. Und ich finde, dort haben wir noch Potenzial. Etwas, was wir sicher machen, ist die ganze Giri Schacharbeit, wo wir wirklich so Menschen investieren. Merci vielmals für all die, die dort immer wieder investieren. Aber lasst uns irgendwie unser Herzen öffnen, dass wir nicht zu wohl werden, dort, wo wir sind. Oder mit dem, wo wir unterwegs sind. Weil ich glaube nämlich, so in andere Subkulturen zu investieren, das kostet uns vielleicht auch etwas. Da wirst du ein bisschen mehr gestretched. Ich kann euch sagen, im Kinderclub im Giri Schachen gibt es andere Kulturen als bei den Pfimi Kids. Könntest du mal schauen, das ist... Also, versteht ihr, was ich meine? Und darum, das kostet uns vielleicht auch etwas, in das zu investieren, weil dort werden wir gestretched. Und wir wollen heute wieder mal eine legendäre Story anschauen, nämlich den Barmherzigen Samariter. Und ich habe mich entschieden, wir lesen das mal nicht zusammen, lesen, sondern ich finde, es gibt so gute Kindervideos, die das manchmal ganz gut veranschaulichen. Schauen wir doch kurz unsere Geschichte vom Barmherzigen Samariter an.
Grüß dich, Meister. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?
Was steht denn in dem Gesetz?
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst.
Du hast richtig geantwortet. Handle danach und du wirst leben.
Aber ich weiß nicht, wer mein Nächster ist.
Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Er wurde niedergeschlagen und blieb halbtot auf der Straße liegen. Ein Priester kam denselben Weg herab.
Oh, wie schrecklich! Aber ich muss zum Gottesdienst, danach muss ich beten. So viel zu tun, so viel zu tun.
Später kam ein Levit zu dieser Stelle.
Lebst du noch? Du lebst. Schade, gerade heute habe ich gar keine Zeit. Im Tempel habe ich noch so viel zu tun, so viel zu tun.
Dann kam ein Samariter und er sieht den Mann auf dem Boden liegen.
Oh, du Armer, was ist mit dir? Lebst du noch? Halt, hier liegt ein Mensch.
Er stoppt die Karawane.
Was soll ich machen? Die Ware weiterführen? Aber wenn er stirbt, Hilfe, Leute, so hilft doch jemand. Niemand hier, nur ich? Und die Ware? Ich bleibe und helfe ihm. Komm mit, mein Freund. Hier ist Geld. Kümmert euch um den Mann. Und wenn es nicht reicht, dann bezahle ich auf dem Rückweg.
Was meinst du? Wer von diesen dreien war der Nächste für den, der überfallen worden ist?
Der da.
Richtig. Jetzt geh und handle genauso.
Es ist mir wichtig, wir wollen die Geschichte wirklich nicht ins Lächerliche ziehen, aber übrigens mal eine interessante Darstellung, so ein bisschen mit Humor. Aber da können wir nicht gut sagen, aber auf das werden wir eingehen. Wir gehen Schritt für Schritt durch. Oder es fängt mit dem an, dass ein Gesetzeslehrer kommt und Jesus will eine Falle stellen. Ich glaube, es ist grundsätzlich eine schlechte Idee, Jesus eine Falle stellen. Und er fragt ihn, was muss ich denn machen, um das ewige Leben zu bekommen? Und das war eigentlich so eine jüdische Standardfrage. Die hat man dann recht gewälzt und es war wie nichts mega Spezielles gewesen. Jesus, clever wie er ist, stellt eine Gegenfrage und auch die tut er super beantworten. Aber er lässt ja auch nicht locker, den Gesetzeslehrer. Weil er fragt ja dann, wer ist denn mein Nächster? Und das ist eigentlich auch sehr interessant, aus dem Grund, gemäss dem jüdischen Gesetz war es ganz klar gewesen, wer der Nächste ist. Weil für die Juden war klar gewesen, mein Nächster ist ein Volksgenosse. Sicher nicht jemand, der irgendwie im Ausland ist. Das war eigentlich für einen Juden klar gewesen. Und darum umso, eben, er hat Jesus einen Fall gestellt. Er hat eigentlich die Antwort schon gewusst, aber er fragt ja die Frage gleich. Wer ist denn mein Nächster? Obwohl er es eigentlich gewusst hat. Und dann kommt eben die Story vom barmherzigen Samariter, die Jesus erzählt. Vielleicht kurz etwas zum Weg. Es war ja eigentlich auch mega normal, dass Menschen unterwegs waren zwischen Jericho und Jerusalem, weil damals ist ja der Tempel noch gestanden. Und es war rund 30 Kilometer, sprich 6 Stunden Fußweg. Was man aber gewusst hat, es war ein beschwerlicher Weg. Es war ultra heiß dort und manchmal ganz enge Stellen von 2 Metern. Und es war eben wirklich gefährlich, weil die Römer haben ja Israel besetzt, Jerusalem besetzt und darum hat es so Armut gegeben. Und darum haben sich viele dann irgendwie entschieden und gesagt, ja gut, ich gehe ein bisschen Leute überfallen, das macht am meisten Sinn, so für deine meisten. Darum, es ist wie, die Situation ist wirklich so, es ist gefährlich gewesen. Und wichtig ist bei dieser Story, es geht wirklich um Leben und Tod. Wir lesen, er bleibt halbtot liegen. Und das ist nicht irgendwie so eine Story, die Jesus so ein bisschen erzählt, so ein bisschen, ja, einer ist verschüttet worden, sondern der ist wirklich ernsthaft verletzt worden. Ich kann mir das haben. Und jetzt, das finde ich wirklich schlecht im Film. Der Priester und der Levite kommen ja richtig schlecht weg. So, ja, ich muss in Gottesdienst. Es gibt da auch andere Gründe, wieso sie nicht geholfen haben. Also klar, sie haben nicht geholfen, das ist Fakt. Aber vielleicht, dass wir das ein bisschen besser verstehen, wir müssen uns schon vorstellen, das Problem ist der Begriff halbtot. Weil Priester und Leviten sind von Kind aus trainiert worden, die jüdischen Gesetze zu kennen, zu lehren, ihre religiöse Stellung, ihre religiöse Karriere, das ist überall gestanden. Wenn du Levit bist, dann bist du jemand. Und jetzt ist ihr Problem, nämlich die rituelle Reinheit. Sprich, ein Levit oder ein Priester hat nicht in Kontakt kommen mit einer Leiche oder mit Blut. Sonst ist er unrein geworden. Seht ihr das Problem? Der liegt dort irgendwie halbtot liegen, also sprich auch, hat irgendwo geblutet. Und also, gell, ich will da der Levit und der Priester nicht verteidigen, aber ich glaube es einfach, dass man das ein bisschen besser versteht. Die waren wirklich in einem Dilemma. Die haben gedacht, oh, hier liegt einer, ich sollte helfen. Und gleichzeitig, aber ich habe eine religiöse Stellung und ich kann nicht unrein werden. Und das finde ich etwas mega Tragisches, weil eigentlich die Juden, das Gesetz von Gott, wo ja nie so eigentlich gemeint waren, haben die so dermassen aufgeschaukelt, dass das Gesetz so gross geworden ist, dass sie nicht mal mehr helfen konnten. Das ist eigentlich mega, mega tragisch. Das ist mega tragisch. Und ich glaube, sie haben sich vielleicht sogar das sogar gerechtfertigt, versteht ihr? Dann kommt der Levit und sagt, oh, da ist Blut, sorry. Ja, ja, ich kann ja gar nicht helfen. Ich möchte ja gerne, aber ich kann ja nicht. Vielleicht hat er sich wirklich auch gerechtfertigt. Und ich möchte dich fragen, Kennst du das in deinem persönlichen Leben, wo du Not siehst und du dich rechtfertigen? Sorry, ich bin busy. Ich habe Sitzung. Es ist eine schwierige Familie. Ich kann ja anderen helfen. Wenn wir sie ja Nachbarschaft, das hat ja noch x andere Nachbarn. Oder es können ja auch ganz kleine Sachen sein. Oder es muss ja nicht sein, dass einer in deinem Quartier halbtot am Boden liegt. Also hoffentlich nicht. Also. Aber so die kleinen Sachen, die du siehst, eine Mutter oder ein Vater, der mit dem Kind im Einkauf ist und ein mega Geschlägel hat mit den Taschen, vielleicht mal dort Taschen tragen, jemanden die Tür aufhaben. Autoverkehr. Freunde, Autoverkehr. Weil du so in deinem Rush bist, einer möchte rein, weil es ist schon eine riesen Kolonne, aber du denkst, den lasse ich sicher nicht rein, weil sonst bin ich das Auto später daheim. Du verlierst eine ganze Sekunde von deinem wertvollen Leben. Kennen wir alle nicht. Oder einfach, du tust es eben vielleicht noch schön reden. Ja, der hängt dran, hat sicher weniger Stress, oder? Nein, vielleicht, ja, genau. Ich möchte euch zwei persönliche Geschichten teilen zu dem, wo ich mich auch verwünscht habe. Ja, ich habe einmal einen Gebetsspaziergang gemacht. Da komme ich wirklich gut weg. Und dann, ich war wirklich so mit Gott so am Talken gewesen, aber Killen und so, das war so für mich so gewesen, das ist meine persönliche Zeit. Das ist jetzt für mich. Und dann kommt wirklich der Impuls vom Heiligen Geist, wo ich wirklich gespürt habe, red mit dieser Person, die auf dem Bänkchen gehockt ist. Und ich habe wirklich gesagt so zu mir, nein, es ist jetzt meine persönliche stille Zeit, also ein anderes Mal. Ja. Und dann im Nachhinein hat er gedacht, ich habe mir so schön geredet. Ja, aber eben, ich habe mich sogar noch gerechtfertigt, ich mache ja schon etwas Geistliches, muss ich doch hier nicht helfen. Vielleicht hast du auch so Situationen schon erlebt. Glücklicherweise habe ich es auch schon geschafft, als ich so einen Impuls hatte, einmal mit einem Rentner auf der Straße geredet. Er hat eine tragische Lebensgeschichte und früher war alles besser. Und ja, ich habe mir echt Zeit genommen für die Person. Es war ein mega wertvolles Gespräch. Aber versteht ihr, was ich meine? Es gibt so Momente, wo ich auch jeder Person hier möchte challengen. Kennst du so Momente, wo du wie eine Not siehst und du tust dich rechtfertigen eigentlich? Weil Kille, ich möchte euch ein Zitat vorlesen. Kille ist ein Spital für Sünder, nicht ein Museum für Heilige. Unbekannt. Kille ist ein Spital für Sünder, kein Museum für Heilige. Und ich möchte uns da wirklich challengen. Lassen wir die Frage zu. Oder wir, die vielleicht länger mit Jesus unterwegs sind, hast du auch so ein bisschen die christlichen Normen gefunden in deinem Leben oder du hast so das Gefühl, wie ein Christ sollte sein. Und ich frage uns wirklich, weißt, sind wir bereit, wenn Menschen in Gottesdienst kommen, in unsere Gefäße kommen, wo vielleicht nicht den christlichen Normen entsprechen, dass sie einfach dürfen kommen, wie sie sind, egal wie fehlerhaft dass sie sind, egal wie fest dass sie stinken, egal wie sie nicht ins Bild passen. Haben wir das Herz, dass sie hier reinkommen dürfen, Jesus kennenlernen und sich verändern? Oder müssen sie zuerst perfekt sein, bevor sie hierher kommen dürfen? Wir würden das alle beantworten, auch gleich, oder? Ja, nein. Aber sieht es dann wirklich so aus? Oder es ist etwas, das jeder persönlich in seinen Gedanken muss prüfen muss. Was habe ich für Vorurteile? Was habe ich für Vorurteile? Und ich möchte kurz hier, dass wir uns eine kurze Zeit nehmen, zum Innehalten, jeder persönlich. Kommen dir Sachen in den Sinn, wo du merkst, hier habe ich gar keine Zeit, gar keine Lust zum Helfen? Wie sehe ich überhaupt Menschen? Und gibt es vielleicht sogar, eben manchmal, Religiosität ist wichtiger als Liebe. Gell, wir können es hier ultra überspitzen, oder? Ich will es nicht gegeneinander spielen, aber wenn wir auch bis in sie killen, da noch irgendwie ein Kind bringen, in der Art, das ist mega wichtig, all diese Sachen. Aber oder in killen, tag. Gibt es Momente, wo du eben, so wie ich eigentlich, wo ich gemerkt habe, meine Religiosität ist in dem Moment wie wichtiger gewesen, als eigentlich zu helfen. Lassen wir das kurz auf uns wirken, jeder persönlich. Gut, fahren wir weiter. Dann kommt der Samariter und wir lesen dort, Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf, sein Reittier, und brachte ihn in den ersten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Und hier gibt Jesus den Juden ein bisschen einen Klapf. Und noch einmal, für den Juden war ja klar, mein Nächster hilft. Sprich, der Nächste ist ja einer von unserem Volk. Sprich, dann erzählt Jesus die Story und der Levit und der Priester helfen nicht, weil das sind ja die Nächsten in ihren Augen. Und dann bringt Jesus den Samariter. Puh. Oder wir müssen verstehen, die Juden haben die Samariter gehasst. Die Samariter waren Heiden. Die Samariter waren nicht gleich viel wert aus ihren Augen. Die Samariter waren so ein Mischvolk, eben nicht rein. Oder, und wir müssen uns vorstellen, wenn zum Beispiel ein Jude von Jerusalem unten hat nach Galiläa rauf wollen, dann hätte er durch Samaria müssen. Nein, die haben keinen Bock gekauft, die sind ringsum. Die sind lieber weiter gelaufen. Die haben sich lieber nicht helfen lassen, als sich helfen von einem Samariter. Die Samariter sind sogar öffentlich in Synagogen verflucht worden. Also das ist brutal. Der Samariter war aus der Sicht des Juden ein Feind gewesen. Oder echt, dass wir das haben. Und ja, es geht sogar so weit, dass das, was die Samariter gegessen haben, haben die Juden gleichgestellt wie Schweinefleisch, sprich unrein, unreine Speisen. Also crazy. Ich hoffe, wir haben das Bild. Das ist wirklich crazy. Und wir müssen uns vorstellen, klar, das ist nur hypothetisch, aber wenn der Samariter wäre verprügelt worden dort, kann man sehr gut davon ausgehen, dass ein Jude sicher nicht geholfen hat. Und das weiss der Samariter im Herz. Die Juden waren hier, das haben sie gespürt. Und der Samariter kommt dorthin und sieht, hier liegt der Jude, ich helfe dem. Das Herz von dem Samariter ist crazy. Das ist wirklich beeindruckend. Das ist wirklich beeindruckend, dass er das gesehen hat und geholfen hat. Ja, und auch wir haben, glaube ich, in unserem Umfeld soziale Herausforderungen, oder? Wir haben am Anfang haben wir ein bisschen uns berieseln von all diesen Sachen. Etwas, was ich von Prosenektuten gefunden habe, ist das Thema Einsamkeit. Das ist ja immens in der Schweiz. Wir haben irgendwie eine Statistik vor 2 Jahren, keine Ahnung, wie sie das genau berechnet haben, aber zum Beispiel, dass sie sagen, über 160'000 Menschen, die über 62 sind, sind einsam. Mega tragisch. Aber es geht so weit, dass sogar, das denken wir ja nicht, aber 15- bis 24-Jährige sagen Statistiken, dass gleich die Einsamkeit bei 59% liegt, wo sich Menschen einsam fühlen, im Alter von 15 bis 24. Wo Menschen einfach Momente haben, wo sie wie finden, ich bin so allein, fühle mich allein. Ihr einziger Freund vielleicht irgendwie zu Nattel ist. Und gell, das ist Statistik von Schweiz. Alleinerziehende Menschen. Kennst du alleinerziehende Menschen? Kennst du Randmenschen? Menschen, die aus dem System fallen? Ich habe ehemalige Schulkollegen, die sind mit 25 ausgesteuert worden. Sprich, also sie haben alle ihre Taggelder aufgebraucht und kommen kein Geld mehr über, weil sie keinen Job haben. Das ist unentragisch. Und das sind ja in unserem Umfeld. Eben Menschen, die nicht den Normen entsprechen. Oder wenn ich es so darf, ein bisschen provozierend sagen, die nicht den christlichen Normen entsprechen. Ich möchte euch einfach kurz eine Geschichte erzählen aus meinem Leben. Und ich möchte mit dieser Geschichte wie nicht... ich möchte einfach ein bisschen an unseren Mauern rütteln, weil ich glaube, das Gefühl, dass wir eure Kirche Normen entwickeln. Weißt du, was einfach passiert, was wir vielleicht gar nicht wollen. Jemand hat mir gesagt, kurz vor meiner Hochzeit hat mir gesagt, wenn du, Tobi, geheiratet bist, wird das deine Stellung als Pastor noch ein bisschen untermauern. Dann habe ich gedacht, okay. Und ich habe schon gecheckt, was die Person mir wollte sagen. So ein bisschen. Wenn du eine vorbildliche Ehe hast und vielleicht auch noch eine vorbildliche Familie, dann hast du Ansehen. Ein bisschen weit. Nicht? Doch, so ein bisschen. Das sind unsere Noten. Versteht ihr, was ich meine? Wir haben doch manchmal so Denkmuster. Und dann habe ich so gedacht, das ist ja eigentlich schon noch eine crazy Aussage, weil bis 1525, wo der Martin Luther bei der Reformation seine Katharina geheiratet hat, war ja ganz klar, dass das ledig bleiben, gar vor Ehelosigkeit der bessere Weg ist. 100%. Weil Paulus sagt es ja selber. Und dann ist die Reformation gekommen, das hat dann eigentlich alles über den Haufen geschossen. Und ich habe das Gefühl, würde behaupten, dass in unserer Gesellschaft oder in der christlichen Norm Ehelosigkeit nicht mehr den Wert hat. Diskutieren so Sachen ja in Kleingruppen, darum liebe ich Kleingruppen. Weißt du, wie seht ihr das? Ja, das ist mein Statement, ich habe das Gefühl, das ist so. Und ich habe es eigentlich noch so krass gefunden, dass das so, versteht ihr, was ich meine? Das ist so versteckt in unserer christlichen Norm drin. Vielleicht so Denkmuster, wo wir müssen sagen, hä? Es ist doch egal, es ist doch, wir sind doch alle genau gleich viel wert, egal auch wie unser Beziehungsstatus ist. Ja, ja, sicher, aber behandeln wir es dann auch so? Blicken, etc., etc. Jetzt noch zu meinen Hosen. Dass die, die sich so die ganze Predigt genervt haben, wieso es mit solchen Hosen davor steht, dass ich euch ein bisschen challengen kann. Nein, Spass. Vielleicht haben ja ein paar gedacht, der Weber hat doch gar nicht Bützerhosen. Das ist berechtigt. Das ist absolut berechtigt. Aber ja, tatsächlich. He? Und ich brauche sie sogar ab und zu. Vor allem, wir haben so eine coole Maidhandli-Gruppe, wo wir auch jedes Jahr wieder Maidhandli stellen. Und dann kann man sie zum Beispiel auch mal anlegen. Und jetzt ist schon gerade Maid, jetzt ist gerade Saison, jetzt ihr, seht man im Emmental ab und zu so die Tandli. Und wieso habe ich die Hose angelegt? Weil die Hosen helfen mir, das irgendwie zu veranschaulichen. Weil wenn ich Bützerhose anhabe, dann, zum Beispiel bei einem Maidhandli, dann weisst du, dann gehst du die Tanne umlassen und dann ist es ein bisschen dreckig und dann letztes Jahr hat das geschifft. Und er dreckig und hart und eigentlich mühsam. Ja, dann legst du nicht die schönen Anzugshosen an, oder? Dann legst du Bützerhosen an. Und wenn du diese Hosen an hast, dann weisst du auch, ich kann abknäulen, es ist egal. Das kann ja alles. Versteht ihr, was ich meine? Dann bist du einfach auch im Modus, finde ich. Dann legst du das an. Und er kannst helfen, abknäulen, dreckig werden. Und ich sehe das Bild auch eigentlich. Was hast du für Hosen an, wenn es um das Thema Barmherzigkeit geht? Vielleicht ist das ein Step, wo du musst sagen, ich muss im Fall eigentlich mal meine Hosen wechseln. Ich sehe zwar Not, aber irgendwie bin ich mir weit schade, ich bin weit schön angelegt, um dort reinzustehen in die Situation. Und darum hilft mir das Bild, dass ich sage, ich will hier in diesem Thema einfach Hosen wechseln, dann gehe ich mit einem ganz anderen Mindset rein. Vielleicht noch ein Fazit zum Samariter. Ich finde, der Samariter, wie er das gemacht hat, ist eindrücklich. Weil der Samariter ist gekommen, hat Not gesehen, er hat seine Reise unterbrochen, hat geholfen, hat ihn im Gasthaus abgegeben und ist dann wieder weiter. Er hat ja nicht sein ganzes Leben jetzt wegen dem auf den Kopf gestellt. Aber er hat Not gesehen, ist er Not begegnet, hat bestmöglichst geholfen. Finde ich, er war ein smarter Typ, hat dem anderen noch Geld gegeben, als er ihn fertig gepflegt. Oder er hat andere Leute mit einbezogen und dann ist dieser Person geholfen worden und er selber ist ja wie nicht ausgebrannt. Und darum auch in diesen Sachen. Versteht ihr so ein Thema, das wir heute bewegen? Wir haben es gesehen, die Sachen, die wir geschrieben haben. Das ist ja huge. Also, ganze Kriegssituationen, Kriegsherden, die wir haben. Ja, es wirkt ja oft auch so Ohnmacht, oder? Und ich wünsche mir einfach, dass wir wie die Balance finden, dass wir nicht sagen, ja, wir können ja eh nichts machen, also komm, lassen wir es gleich sein. Sondern, dass wir Personen von Anfang an sehen. Weil es gibt viele Personen in unserem Umfeld, die in Not sind. Dass wir die Menschen sehen und dort von Anfang an helfen. Und es ist gut, wenn wir dort helfen. Und ja, bis Jesus zurückkommt, Freunde, können wir die Welt nicht retten. Es ist nicht möglich. Aber lasst uns dort, wo uns Gott hineingestellt hat, leicht sein und barmherzig sein. Und das finde ich krass am Samariter. Sehen wir das? Er hat wie sich auch gesungen abgrenzt in dem. Ja, und Jesus endet in diesem Gleichnis mit dem Vers aus 10,37, wo wir lesen, geh hin und handle du ebenso. Und ich glaube, wir dürfen das universell verstehen für unser Leben, dass wir dieser Not begegnen sollen. Und ich wünsche mir, dass wir, weißt du, in den kleinen Sachen anfangen, dass du vielleicht in die, dort, wo du bügelst, in der Pause, verbring doch mal Pause mit der Person, die eigentlich niemand Pause machen will. Lass doch wieder mal jemanden rein im Strassenverkehr. Verbring doch mal Zeit mit einer Rentnerperson, die du vielleicht hast in deinem Quartier, wo du denkst, weißt, die ist oft allein. Halten wir doch mal an, wie wir anständig und fragen, wie er zu Schlag kommt. Das sind ganz einfache, praktische Beispiele, wo ich denke, das kann jetzt wirklich jeder von uns. Weil wir haben einen Wissenspunkt. Wir wollen eine Gemeinde sein, die den Mitmenschen dient. Und lasst uns diesen Punkt noch ein bisschen lüpfen. Ich wünsche mir persönlich, dass wir wirklich die Not sehen in unserem Umfeld. Dass wir die Not sehen als Kirche. Und auch hier, ich glaube, es muss mega miteinander sein. Und ihr dürft immer wieder kommen, mit, auch wenn ihr Ideen habt, wie wir einer Not begegnen können, kommt auf uns zu. Wir können uns anschauen. Weil, so wie ich die Bibel verstehe, die Bibel redet davon, dass wir allen Menschen mit Liebe begegnen sollen. Egal welche Ethnie, welches Geschlecht oder was auch immer. So wie, Jesus hat mit Ausgrenzten gechillt. Mit Ehebrecher, mit Zöllner. Die Zöllner waren so verpönt in dieser Gesellschaft. Und Jesus ist mit denen zu Mittag essen. Mit Betrüger, Aussetzungen. Ich glaube, Jesus hat eine gute Latte gestellt für uns. Ben, darfst du schon kommen? Und der Martin Luther King, sicher für einige von euch ein Begriff, er hat auch ein Statement abgegeben zu dieser Geschichte vom barmherzigen Samariter. Der Martin Luther King sagt, wenn wir aus dem Blickwinkel vom Priester und vom Leviten reden, die haben sich gefragt, wenn ich anhalte und dem Mann helfe, was wird aus mir sein? Er hat an seine religiöse Stellung gedacht. Er hat vielleicht sogar gedacht, oh, die Räuber sind vielleicht noch im Busch, unbedingt weiter, sonst wird die auch noch verklopft. Es war ich-bezogen. Und was wir sehen beim Samariter, der Samariter kommt her und überlegt sich, wenn ich jetzt hier weiterlaufe, was passiert aus ihm? Und ich möchte einfach 4 Fragen mitgeben, in 2 Worship-Teil für uns alle. Und ich möchte dich fragen, du hast sie hier aufgelistet. Sehe ich die Not? Wo siehst du Potenzial in deinem Umfeld? Wo kann ich, will ich helfen? Und dass eigentlich das Gleichnis eben sagt, ja, also, Jesus, so weit geht, liebst du deine Finden? Finden ist vielleicht so ein bisschen, aber liebst du die Menschen, die dich brutal triggern, die dich herausfordern? Lass uns irgendwie heute Morgen eigentlich unser Herz bewegen zu diesem Thema. Wir werden jetzt in eine 2. Worship-Zeit gehen. Und ich möchte noch beten zum Schluss. Jesus, ich finde die Geschichte so eindrücklich, wie du die erzählt hast. Wo du erzählst, wie wir so einer Not können begegnen und auch sollten begegnen. Herr, und lass uns eine Kirche sein, die Menschen sieht, die ihre Not sieht. Bewegt unser Herzen ganz persönlich. Du hast in unser Umfeld reingestellt, in Quartiere reingestellt, in Vereine reingestellt, Herr. Not ist nah. Not ist vor unserer Haustür. Und Jesus, hilf uns jeden Tag immer wieder neu, dass wir die Büzerhose anlegen und sagen, ich gehe mit diesem Blickwinkel. Ich will mich und kann mich auch dreckig machen. weil ich diesen Personen helfen will. Weil ich persönlich glaube, Jesus, du hast solchen Personen geholfen. Und Heiliger Geist, du musst uns in dem Sinne noch helfen. Weil es ist so schön, wir dürfen immer wieder deine Gegenwart so stark erleben. Und es ist doch das beste Fundament für einen Barmherzigkeitsdienst, Herr. Weil wir wissen, du bist mit uns, wo immer wir auch hergehen. Wir sind Licht und Salz, weil du uns lebst, Herr. Oh Jesus, lass uns einen Unterschied machen. Lass uns die Not wirklich sehen in Burgdorf und Umgebung, Herr, und auch, wo wir herkommen. Wir ehren dich und Heilige Geist, wir dürfen vertrauen, du führst und leitest uns und du hilfst uns. Danke vielmals, Amen.